D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Was die...
Ja. Ich wollte sagen, wir sind beide an Bord, sind nicht überbucht, können also loslegen hier.
Auf jeden Fall. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, was die Generation Internet von den Medien erwartet.
Schon mal auf jeden Fall, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt, glaube ich. Das tut mir leid. Meine Güte. Nächstes Thema, was wir heute für euch haben, wie nicht mal Terror den harten Terminplan des Profifußballs durcheinander bringen kann.
Dann geht's noch ums Money, wie man mit lokalen Fake News viel Geld verdienen kann.
Und die Rückkehr unseres Köpfe-Quiz.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Thomas Tuchel, dem Trainer von Borussia Dortmund. Er kritisiert den frühen Nachholtermin des ausgefallenen Champions-League-Spiels nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus am Dienstag. Zitat: Wir hatten das Gefühl, behandelt zu werden, als wäre eine Bierdose in unseren Bus geflogen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von mir. Herr Pähler bin ich. Und ich bin normalerweise auch einer von denen, die immer gesagt haben, nach den Terroranschlägen beispielsweise der letzten Monate, es ist wichtig, weiterzumachen, unser Leben ganz normal weiterzuleben. Aber ich weiß ja auch nicht, was jetzt hier in diesem Fall der Hintergrund ist. Trotzdem frage ich mich, so schnell die Wiederansetzen des Spiels, 22 Stunden gerade mal nach dem Anschlag, das halte ich für eine krasse Fehlentscheidung der UEFA. Egal wie groß die Terminnot ist, wie hoch der Druck der Medien und der Unterhaltungsindustrie auch sein mag, das Spiel, das hätte auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden müssen, finde ich. Und zwar so lange, bis Klarheit über die Hintergründe besteht. Aber Menschlichkeit in einem durchkämmert kommerzialisierten System wie dem milliardenschweren Profifußball zu erwarten, das ist vermutlich zu idealistisch. Was soll's? Ich finde, es gibt Schlimmeres, als idealistisch zu sein.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das junge Medienmagazin.
Und ich freue mich, wirklich, ich freue mich, man macht das ja eigentlich nicht, aber ich freue mich doch, dass ich diese Sendung tatsächlich mit etwas höherer Beschimpfung starten kann.
Was?
Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Also, liebe Generation Internet, also ihr da draußen, ja, ihr seid ziemlich, ziemlich spießig. Eine frische Studie zeigt das und die zeigt, dass Deutsche bis 35 von den Medien, was die von denen erwarten, ist überraschend konservativ. Also sie wollen möglichst seriös, möglichst sachlich, möglichst ausgewogen, nicht schrill, nicht blinkend und nicht anbiedernd. Hätte ich nicht gedacht.
Da fühlt sich auf einmal Herr Pähler selbst wieder wie ein Millennial. Mhm. Aber die harten Fakten kommen aus einer Studie, die ist in dieser Woche vorgestellt worden. Und zwar ist sie im Auftrag gegeben worden vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, BDZV. Und die beschäftigt sich mit der Mediennutzung bzw. mit dem Nachrichtenkonsum der jungen Menschen hier in Deutschland bis zu 35 Jahre, zwischen 15 und 35 Jahre.
Was die alle gemeinsam haben, ist das Smartphone als Dreh- und Angelpunkt des Medienkonsums. Es gilt quasi als Fernbedienung des Lebens. Allerdings stehen seriöse Inhalte für diese Zielgruppe tatsächlich im Vordergrund. Und die Informationen sollen verlässlich sein und die Medien werden auch stark hinterfragt. Empfindlich reagieren die Millennials, wenn sie das Gefühl haben, dass die Berichterstattung nicht ausgewogen ist.
Tja, doch was heißt das für Medienanbieter, für Medienmacher? Müssen Herr Pähler und ich jetzt immer einen Anzug anziehen? Bringen spezielle Angebote wie Bento, Z, Weiß oder Funk überhaupt was? Darüber reden wir jetzt mit dem Kommunikationswissenschaftler Dr. Live Kramp. Er ist Mitautor der Studie und jetzt live bei Was mit Medien. Hallo Live.
Ja, hi, hallo.
Abend. Unser erster Eindruck beim Blick auf eure Ergebnisse ist, die Generation Internet ist ein bisschen spießig. Teilst du die Interpretation?
Das Wort spießig kommt in unserer Studie nicht vor. Was uns aber tatsächlich überrascht hat, ist, man geht ja immer davon aus, ja, die jungen Leute zwischen 15 und mindestens 30 zumindest, die erwarten Buntes, die erwarten schöne Vermischung auch mit unterhaltenen Inhalten, mit unterhaltsamen Aspekten. Das ist aber überhaupt nicht so gewesen. Also unsere Probanden, die wir in Fokusgruppen und dann auch in sehr intensiven, langen Einzelinterviews gesprochen haben, um herauszufinden, was treibt sie denn an, ja, was sind die Vorbedingungen, wie sind sie mit Medien aufgewachsen und wie kann man dadurch vielleicht ihr Medienhandeln heute erklären. Die haben uns wirklich gesagt, größtenteils, das war unser Konsens, wir wollen glaubwürdige Nachrichten. Und was ist glaubwürdig? Das ist etwas, was ganz klar erkennbar für uns Journalismus ist, also wirklich Nachricht. Also nichts, was irgendwie dann unterhaltsam sein muss, blinken muss, ja, wie gesagt. Oder auch zum Beispiel Vermischung jetzt multimedial. Es muss jetzt gar nicht groß interaktiv multimedial sein, also mit Bildern, mit Videos, alles durcheinander, sondern wir wollen wirklich die harten, glaubhaften News, wenn wir uns wirklich für etwas interessieren, müssen wir als Analysten dann doch sagen, als Beobachter auch der Zielgruppe, selten genug, wenn man sich nämlich der Medientagebücher, die wir auch anfertigen lassen, anschauen, Selten genug wollen sie sich wirklich informieren. Das heißt, selten genug interessieren sie sich wirklich ganz genau für eine bestimmte Sache und wollen es genau wissen. Im Alltag, ja, da ist es doch schon so, dass sie sich gerne mal berieseln lassen und häufig eben nur wechselseitig kommunizieren. Das heißt, miteinander, Messaging-Apps, Facebook und so weiter.
Das heißt, was sind eure größten Learnings über die Mediennutzung der Generation Internet?
Dass die Erwartungen an Qualität sehr hoch sind. Ja, also dass, wenn es wirklich ernst wird, Journalismus gerne konventionell daherkommen kann, Nachrichtenangebote. Dass aber, wenn Journalismus der Nachrichtenanbieter wirklich im Alltag der jungen Leute eine größere Rolle spielen will, tatsächlich eben diese Schnittstellen noch stärker erkunden muss und auf Markenbindung setzen muss, auch wenn sie vielleicht nicht viel Geld verdienen mit den jungen Leuten, weil die Zahlungsbereitschaft tatsächlich nicht sehr hoch ist, das werden wir auch nochmal unterstreichen können, dass wir aber das tatsächlich diese Markenbindung, diese Nutzerbindung zu einzelnen Angeboten, zu einzelnen Nachrichtenangeboten, dass die tatsächlich verstärkt, dass da verstärkt einfach investiert werden muss. Und dann muss man tatsächlich die Leute stärker ansprechen, aber nicht zu aggressiv. Der Grat, der ist sehr schmal zwischen erfolgreicher Publikumsansprache und einer Ansprache, die eher anbiedernd und nervig wirkt. Das führt sogar bis hin dazu, dass Millennials, wie man sie dann ja dann noch nennt, so als Summe der jungen Leute, dass die vermeiden, bestimmte Nachrichtenangebote bei Facebook zu liken, weil sie dann ständig Updates in ihre Timeline gespült bekommen. Ja? Also jetzt dieser neue Artikel, das wollen die gar nicht. Die wollen halt, also das ist dann schon sehr leicht, schnell nervig. Und dieser schmale Grat, wir haben da auch keine klare Antwort. Man muss aber stärker experimentieren. Das ist quasi das Learning. Man muss stärker experimentieren mit der Zugänglichkeit der eigenen Inhalte, mit der Platzierung und der Erstellung, der Produktion der eigenen Inhalte plattformgerecht für einzelne Social-Media-Angebote, für Instagram und so weiter. Also man muss sehr organisch denken, was diese Angebote angeht.
Das finde ich interessant, das würde ich gerne mal ein bisschen vertiefen, weil es gibt ja gerade was die Ansprache angeht, ja speziell auch jüngere oder Medienmarken, einmal weil sie von sich aus jung sind oder weil sie einfach ein junger Ableger sind, ich sag mal jetzt Weiß, Watson, jetzt Bento, Z oder auch Funk. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass richtig junge Nutzer gar nicht unbedingt an den Kindertisch der Nachrichtenwelt wollen, sondern auch lieber bei den ernst genommen oder erwachsenen Angeboten ernst genommen werden. Was habt ihr dazu gelernt?
Also es muss authentisch sein, wenn man immer so schön sagt, aber was ist authentisch? Ja? Was ist dir tatsächlich authentisch aus Sicht der Millennials? Das versuchen ja auch gerade die Verlage und auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten herauszufinden mit ihren jungen Angeboten, die auch alle erst auf den Markt gekommen sind, nachdem BuzzFeed dann im Oktober 2014 oder eben auch wegen Post 2013 auch nach Deutschland gekommen ist. Also es hat ja was angestoßen. Und das ist auch tatsächlich in Deutschland beispiellos, wenn man es international betrachtet. Also was in Deutschland, was für eine geballte Zuwendung da passiert ist seitdem. Wir müssen also sagen, dass viele jetzt auch auf viele Redaktionen darauf setzen, die Lebenswirklichkeit sich quasi in die Redaktion reinzuholen. Also wir haben ja nicht nur die Millennials selber befragt, wir haben ja auch uns diese Angebote angeschaut. Und da ist es wirklich zu bemerken, dass auch durchaus erfolgreich, dass tatsächlich auf Nachwuchsjournalisten, die aber auch zum Teil sehr erfahren sind schon, wie gesagt, das Altersspektrum ist ja doch relativ breit, bis Mitte 30 geht das ja. Und da versucht man tatsächlich viele 20er, 20 oder 20-somethings, wie man so schon sagt, in die Redaktion zu holen, weil die in ihrem Medienhandeln selbst am besten die Zielgruppe zu verstehen scheinen und dann eben diese Authentizität herzustellen. Wie erfolgreich das ist, das kann man zum Teil aber auch nur, also wirklich nur zum Teil und ansatzweise durch diese IVW und so weiter, was es sonst so für Measurements gibt, also für Erfolgszahlen, ja, für Klickwerte und so weiter, kann man daran ableiten, noch nicht so wirklich. Also die sind erst anderthalb Jahre, zwei Jahre maximal am Start und da muss man noch abwarten. Aber es ist tatsächlich so, diese Lebenswirklichkeit, so abstrakt das auch klingen mag, dass der Journalismus die stärker adressiert, da braucht man wahrscheinlich tatsächlich, so zumindest glauben wir, eine Mischung aus tatsächlich einem seriösen Ansatz. Der wird jetzt auch sehr stark in Richtung Haltung zeigen gedacht von diesen Angeboten. Also auch durchaus eine subjektive, klare, aber eben ganz wichtig nachvollziehbar entwickelte Haltung, Subjektivität der Journalisten in der Berichterstattung. Also nicht einfach nur Meinung der Meinung willen, sondern es muss auch nachvollziehbar transparent quasi sein, was dahinter steckt. Und dann wird man auch ernst genommen, wenn man dann quasi auf die Tonalität trifft und das vor allen Dingen Themeninteresse. Da geht es weniger um so Themen wie, wie wir es auch einmal gesehen haben beim Angebot, dieser Grill hat irgendwie meine Ehe zerstört, ja, oder sowas. Ja, also das sollte auch wenig vermischt werden, ernsthafte Nachrichten wie über den Syrienkrieg zum Beispiel, mit solchen Themen. Aber und dann eben auch, wie gesagt, diese Ernsthaftigkeit mit dem jungen Blick auf die Welt quasi zu vermischen. Und das wird auch durchaus erfolgreich gemacht, auch von Bento und Z und auch die anderen. Es gibt ja auch im Lokalen Versuche oder eben auch in der Wirtschaft, Wirtschaftsnachrichten Orange ist da ja auch. Die arbeiten ja auch mit Teenagern zusammen. Da geht das ja mit 16 Jahren schon los, was das Team angeht. Also es sind sehr, sehr interessante Konzepte. Man muss jetzt halt nur abwarten, wie erfolgreich die tatsächlich sind. Aber zumindest die Losung, die ausgesprochen werden kann, ist, probiert so viel ihr könnt.
Dann lass uns auch nochmal
investiert in die Redaktion.
Dann lass uns doch nochmal auf die Zielgruppe schauen, die Millennials, die ja eigentlich doch gar nicht so die eine Zielgruppe ist, die 15- bis 35-Jährigen, das ist ja schon eine ganz schöne Range. Ihr habt euch deswegen ja auch verschiedene Fokusgruppen angeschaut. Also was für Unterschiede gibt es denn da nochmal innerhalb der auch unterschiedlichen Fokusgruppen?
Ja, das ist wirklich nicht verblüffend, das ist erwartbar. Natürlich denkt ein 16-jähriger Schüler ganz anders als eine 35-jährige alleinerziehende Migrantin. Beides Beispiele für unsere Fokusgruppenteilnehmer. Wir haben 4 Fokusgruppen gehabt in 4 deutschen Städten, Dortmund, Berlin, Hamburg und Bremen. Und die nach Altersgruppen sortiert, weil wir hatten von vornherein eine Ahnung, wie ist ja auch klar, dass diese Altersgruppe, die ja 20 Jahre umfasst, nicht unbedingt homogen ist. Ja? Also wir haben da ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Es spielen natürlich auch soziale Kontexte, auch Bildungskontexte etc. eine Rolle. Deswegen haben wir natürlich auch nicht die Fokusgruppen mit, sage ich mal, typischen Medien- und Kommunikationsstudenten durchgeführt, weil wir wollten ja gerade mit Leuten sprechen, ich sag mal in Anführungszeichen, aus der allgemeinen Bevölkerung, die eben nicht unbedingt, die auch durchaus sehr intelligent sind, ohne Frage, aber nicht unbedingt eine Beziehung haben zu Marken, zu Nachrichtenmarken, zu Medienmarken, sondern die eben so beiläufig nutzen wie der Großteil der Bevölkerung. Und um da zum Punkt zu kommen, also es gibt den gravierenden Unterschied gibt es tatsächlich schon, dass wir sehen, dass unter 30 bei unseren Probanden unter 30 doch diese Schwierigkeit der Markenbindung, dass da Markenbindung aufgebaut wird zu bestehenden etablierten Marken, sehr gering ausfällt, dass die Zahlungsbereitschaft sehr gering ist, kaum vorhanden ist. Und bei den über 30-Jährigen, das sind dann auch zum Teil Alleinerziehende, gemeinsam Erziehende, also Eltern schon und Berufstätige vor allen Dingen, die dann sich auch Zeitung halten und sogar ein Abo mal haben, digital natürlich auch sehr unterwegs sind, aber eben sehr stark auch dort darauf achten, dass es funktional den Wert erfüllt in ihrem Leben. Das heißt, da werden Nachrichten sehr zielgerichtet genutzt, aber eben durchaus auch die analogen und die, vor allem die klassischen Angebote. Aber wie gesagt, alle, die jünger sind und vor allem ganz jung, also die Schüler bis 18, 15 bis 18 war die jüngste Altersgruppe, die wir hatten in der Fokusgruppe und dann im Einzelinterview, da muss man sich aber auch vor Augen halten, das war auch noch nie so ausgeprägt, auch früher nicht, die eben noch fast überhaupt keine, eben auch durch das Elternhaus nicht mehr heutzutage das vermittelt bekommen, was jetzt Journalismus überhaupt für eine gesellschaftliche Bedeutung, wenn man das normativ demokratietheoretisch sieht, was für einen gesellschaftlichen Wert Journalismus überhaupt ist. Es geht gar nicht um Zeitung, es geht um Journalismus. Und das muss erlernt werden und da müssen alle, die damit auch Geld verdienen wollen mit Journalismus, sehr genau darauf achten, dass sie dort auch natürlich schon ansetzen und versuchen, dieses Bewusstsein, diese Medienkompetenz, wenn man so möchte, für was Journalismus als Kulturpraxis, was für einen Wert die hat und was für einen Unterschied die macht zu allem, was da sonst noch an Informationen und an Pseudo-Informationen im Internet vor allen Dingen umhergeht, da den Unterschied zu erkennen.
Ja, ich frage mich auch immer manchmal, es heißt ja immer nur noch nicht, habe ich bei Spiegel Online gelesen, habe ich bei der Tagesschau gelesen oder so, sondern habe ich auf Facebook gelesen. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch, zieht sich so durch. Ihr habt noch 10 Essentials aus der Studie bei der Präsentation in dieser Woche herausgearbeitet. Wir haben nochmal so einen kleinen Steckbrief vorbereitet. Den lassen wir Live Kramp gleich noch ausfüllen. klären wir dann hier bei Was mit Medien? Das seriöse, ausgewogene, nicht schrille, nicht blinkende und nicht anbiedernde Medienmagazin.
Und darin reden wir weiter mit dem Kommunikationswissenschaftler Dr. Leif Kramp. Er ist Mitautor der BDZV-Studie über den Medien- und Nachrichtenkonsum von jungen Menschen zwischen 15 und 35 hier bei uns in Deutschland.
Ja, und Leif, ihr habt bei der Präsentation dieser Woche so 10 Essentials der Studie herausgearbeitet. Wir wollen jetzt mal so eine Art, ich sag mal, Nachrichtenkonsum-Medien-Crashkurs für junge Menschen in Deutschland machen, für unsere Was-mit-Medien-Hörer mit dir. Indem Herr Pähler und ich jetzt dir einfach mal die Essentials nennen und du erklärst dann jeweils in 2 Sätzen, was sich dahinter verbirgt und was Medienmacher lernen können. Passt das für dich?
Ich versuch's.
Okay. So,
starten wir mit dem ersten Essential und zwar: If the news is important, it will find me.
Ja, der Anspruch ist da tatsächlich, der Lebensraum für junge Leute sind soziale Medien, soziale Netzwerke, und sie stoßen dort eher zufällig auf Nachrichten und erwarten tatsächlich auch, dass ihre Freunde ihnen Nachrichten empfehlen, und das ist dann auch wirklich das, was für glaubwürdig erachtet wird. Nicht unbedingt das, was wirklich direkt von den Nachrichtenangeboten kommt, sondern das, was die Freunde empfehlen.
Zweiter Punkt, Überraschung, Überraschung, mobile only.
Ja, junge Leute sind mobil, die Versorgung mit Smartphones ist in der Zielgruppe mit am höchsten, gesamtgesellschaftlich betrachtet. Und also wie gesagt, mobile Nutzung ist am höchsten, und wir müssen, Journalismus muss da sein, wo und wie, auf welchen Endgeräten Medien genutzt werden, also auf Smartphones.
Dritter Punkt, wandernde Inhalte.
Die Inhalte müssen plattformgerecht, das meinte ich vorhin schon, produziert werden. Was heißt das? Also nicht einfach nur einen Inhalt erstellen und dann versuchen, den zu konfektionieren auf bestimmte Plattformen. Das ist natürlich, Stichwort Distributed Content, auch ein ganz großes Thema. Das reicht aber nicht. Es muss zusätzlich eben auch sehr stark darauf geachtet werden, was Spezielles für Instagram zu machen, was Spezielles, Originäres für Facebook und so weiter. Snapchat, was man alles da so hat, was populär ist. Das ist, steckt dahinter.
Das klingt aber anstrengend. Naja, egal.
Das ist sehr aufwendig. Ja, ja. Und teuer auch. Ja, natürlich.
Der vierte Punkt ist Mitmachaufrufe.
Ja, Interaktion ist das A und O. Audience Engagement ist ja das Schlagwort im Journalismus schlechthin. Das heißt, man muss irgendwie nicht nur Sachen verschicken und in Online stellen, was dann irgendwie konsumiert wird, sondern man muss tatsächlich den Kontakt suchen, den Dialog suchen. Da habe ich vorhin schon von einem schmalen Grat gesprochen. Das heißt, es darf nicht zu anbiedernd sein. Das ist eines eine der großen Herausforderungen.
Fünftens, Blick hinter die Kulissen.
Transparent sein. Also transparent sein, das ist auch ein Buzzword, wenn man so möchte, aber es muss alles nachvollziehbar sein. Man muss sich unterscheiden vom großen Grundrauschen, nicht nur der Kommunikation, die da draußen los ist, ja, also von allen möglichen, auch von den Peergroups. Man muss aber vor allen Dingen sich von anderen Informationsanbietern unterscheiden. Das ist wirklich, man muss, wenn man eine Haltung hat, nachvollziehbar sein und transparent.
Punkt 6. Good news is good news.
Ja, das nervt. Also junge Leute, das haben wir gesehen bei unseren Fokusgruppen, nervt einfach diese Krisenfixierung und Problemfixierung in der Berichterstattung. Ja, also Bad News ist Good News, stimmt nicht in dem Fall, sondern die wollen lösungsorientierten Journalismus. Das heißt nicht unbedingt, wir machen jetzt mal eine Zeitungsausgabe nur mit guten Nachrichten. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, man kann natürlich auch schlechte Nachrichten sehr konstruktiv berichten und Lösungen anbieten oder sich zumindest auch gemeinsam mit den Lesern darüber Gedanken machen, wie kann man denn das Problem anpacken. Und darum geht es, Perspektiven aufzeigen.
Siebtens, Infos versus Entertainment.
Klare Trennung, bitteschön. Also Unterhaltung mit seriösen ernsthaften Informationen zu vermischen, ist keine gute Idee. Die Zielgruppe möchte klare Orientierung haben, und das wird nicht geschaffen dadurch, dass man eben so etwas durchmischt. Unterhaltung findet die Zielgruppe woanders und will das nicht vom Journalismus haben.
Punkt 8, lokaljournalistische Sichtbarkeit.
Ja, das ist eine Chance. Es ist eine große Chance für den Journalismus. Zum Beispiel über Messaging-Apps, die dann wirklich unheimlich populär sind. Es gibt ja neben WhatsApp jetzt mittlerweile auch viele andere, auch in Deutschland, die populär werden. Es wird noch andere geben, die sehr viel stärker integrierte Services auch anbieten. Da kann man nachher Taxi, Restaurant, Tisch und so weiter bestellen, auch mit und so weiter. Und eben auch Nachrichten bekommen. Und das im Lokalen umzusetzen und dadurch auch meinetwegen Geschäftsmodelle, Erlösmodelle wie Location-Based Services und so weiter mit zu integrieren. Das ist ein großes, großes, aber auch sehr komplexes Feld, was viele Potenziale bereithält.
Wir nähern uns am Ende. Neuntens, Digital Detox.
Ja, das, achso, das ist auch noch was, was uns überrascht hat. Und zwar stehen die auch unter Leidensdruck, also viele Millennials oder Jugendliche und junge Erwachsene, weil sie auch einfach irgendwie genervt sind von ihrer Social-Media-Nutzung. Das ist auch etwas, das ist nicht unsere Diagnose, sondern die haben wirklich berichtet, sie fühlen sich abhängig, sie fühlen sich von sich selbst genervt, immer den Blick auf das Smartphone werfen zu müssen. Ist da wieder eine neue Nachricht? Ja, muss ich schauen? Werde ich sonst abgehängt von dem, was meine Freunde diskutieren und so weiter? Und die wünschen sich eine Layback-Haltung. Die wünschen sich ein bisschen Digital Detox.
Zum Schluss Money.
Money
ist das. Aber du kannst gerne den Punktsatz noch zu Ende sagen.
Ja, ich meine, das finden sie einfach nur noch im Urlaub, wollte ich noch sagen. Also ja. diese, weil sie sich dann einfach abnabeln können, aber in ihrem normalen Lebensumfeld nicht. Das ist natürlich das große, also Zahlungsbereitschaft, die zu steigern. Natürlich sollte man weiter versuchen, weil auch Journalismus Geld kostet, wie wir alle wissen, da auch die Zahlungsbereitschaft zu steigern. Das schafft man natürlich nur durch Investitionen, viel ausprobieren, in Qualität investieren, auch wenn das jetzt wie ein Schlagwort und wie eine Phrase klingt, aber das ist ja im Kern das, worum es geht. Guten Journalismus zu machen und eben nicht zu sparen oder herumzuspielen im konstruktiven Sinne sollte man. Und man muss sich aber auch mittelfristig damit noch zufrieden geben, dass man doch tatsächlich stärker, was ich vorhin schon sagte, in die Markenbildung investieren sollte, weil nur dann, wenn die Zahlungsbereitschaft irgendwann, wenn man im Job etabliert ist und so weiter, sich niederlässt, in Anführungszeichen, im klassischen Sinne, und dann bereit ist, auch für gute Informationen zu zahlen, dann muss man im Kopf sein, dann muss man im Herzen sein, der Leser oder der Nutzer, der Zuschauer. Und dann, wenn man das nicht macht, wenn man da nicht investiert, dann ist man eben sonst andere und auch nicht journalistische Marken und Informationsanbieter. Und dann hat man verloren.
Zum Schluss noch eine Frage. Was ist vielleicht auch ein Vorurteil über die Generation Internet, die eure Studie so überhaupt nicht bestätigt hat?
Dass sie tatsächlich, die Frage ist, welche Vorurteile sprecht ihr da an? Weil jetzt in der Branche gibt es natürlich Vorurteile, die sich durchaus bestätigen, wie dass sie pragmatisch ist, eine pragmatische Generation und so weiter. Ich würde jetzt meinen, dass man junge Leute auch stärker mit diesen Unterhaltungsaspekten in Zusammenhang bringt. Und das ist durchaus bei den ganz Jungen zum Teil richtig. Da wird eben LeFloid von YouTube als beliebtestes Nachrichtenmedium angegeben zum Teil. Das ist dann durchaus bewahrheitet sich. Bei den anderen bewahrheitet es sich gar nicht. Also bei unseren 19 bis 29 oder sogar bis 35-Jährigen überhaupt nicht mehr. Da gibt es eben diese Haltung. Natürlich nur wird der Instagram genutzt. Natürlich wird auch viel YouTube geschaut und so weiter. Aber dort ist diese Sehnsucht und diese Erwartung nach, wenn es wirklich ernst ist und sie persönlich betroffen sind zum Teil, dann suchen sie sich ihre Quellen. Sie gehen da tatsächlich davon aus, viele unserer Probanden gingen davon aus, dass sie tatsächlich jetzt Objektivität nicht existiert, dass sie das auch nicht erwarten können. Und wenn es doch ankommt für sie, dann suchen sie sich möglichst viele verschiedene Quellen, auch Nachrichtenquellen, explizit viele verschiedene Zeitungsmarken, wenn sie dann Zeit haben und diese Zeit tatsächlich investieren bewusst, um eben das große ganze Bild zu verstehen. Also da vertrauen sie dann nicht auf eine Quelle und auf Gerüchte und so weiter, sondern wenn es um alles geht, so wurde es formuliert, wenn zum Beispiel Hochwasser letztlich dann Baden-Württemberg, dann suchen sie aktiv nach verschiedenen Quellen, um möglichst viel in sich aufzusaugen. Also die Wissbegierde ist da, nur eben nicht im Alltag so verankert, weil eben sehr viel Beiläufigkeit im Medienkonsum festzustellen ist.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Leif Kramp hier in einer Stunde Was mit Medien. Herzlichen Dank.
Danke euch.
Was mit Medien? Das seriöse Medienmagazin.
Da haben wir doch gerade wieder was gelernt. Ja. Wir sind ja ein schnell umsetzendes Medienmagazin. Haben wir gelernt, die 15- bis 35-Jährigen, die wollen eine klare Trennung von Entertainment und Information. Die wollen nicht so viel spielerisch vermengt mit Informationen. Deswegen machen wir das auch genauso nicht. Wir spielen jetzt. Unser Köpfequiz ist wieder da.
Das Infotainment-Format, könnte man fast sagen.
Genau.
Haben wir wieder genau falsch geplant, ne, Perla? Das ist traurig.
Es ist aber auch so gewünscht worden.
Genau, der Glomse war es. Auf Twitter hat er geschrieben. Vor ein paar Tagen. Was ist los, Herr Perler? Ist dir was ungefallen?
Was denn? Ich nehme mal eben mein Smartphone von unserem
Tisch auf. Ja. Die Fernbedienung deines Lebens.
Genau, jetzt bin ich wieder an.
So, Herr Perler.
So.
Glomse hat getwittert: Ich hätte gerne mal wieder euer Köpfequiz in Was mit Medien, Fine und Herr Perler. Twitterte er mit so zwei schönen Emoji. Wahrscheinlich mobil getwittert. Und da würde ich sagen: Dein Wunsch ist uns heute Befehl.
Ja, ausnahmsweise mal machen wir was für höhere Erwartungen.
Weil irgendwie finde ich das total schön, weil vor 2 Wochen hatten wir, glaube ich, doch die Ulrike Klode zu Gast, die Serienexpertin.
Genau.
Und da wollten wir eigentlich schon einen Köpfe-Quiz spielen. Wir haben uns aber so verquatscht mit ihr, mit ihren tollen Serienempfehlungen.
Ulrike hat so viel harten Content hier abgeliefert, dass wir gesagt haben, das spielerische Element, das skippen wir.
Und deswegen machen wir heute ein Serienquiz. Herr Peller hat 3 Fragen, ich habe 3 Fragen. Herr Peller, wenn du magst, darfst du gerne anfangen.
Ich habe mal ganz weit in meiner Serienvergangenheit gekramt.
Hast du mal in einer mitgespielt?
Nein, aber eigentlich schon. Es gab mal einen Darsteller, es war nicht der Hauptdarsteller in einer Serie, den habe ich geliebt, weil es irgendwie mein Vorbild war.
Ah.
Und zwar spielt er mit in der Serie Knight Rider. Ja, das war, glaube ich, die erste Serie, die ich wirklich sehr, sehr regelmäßig geguckt habe. Und ich möchte wissen, wie derjenige, über den ich rede, heißt. Es war der Chef von Michael Knight, der Chef der Foundation.
Ach so.
Weißt du, wen ich meine?
Nein.
Nein?
Nein.
Du kennst die Serie nicht?
Doch, aber ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern.
Das grauhaarige Herr in guten Anzügen mit teuren Autos, der in so einem Schloss immer gewohnt hat. Da habe ich damals als 6-Jähriger gedacht, scheiß auf David Hasselhoff, der ist geil, der Typ.
Oh cool, kriege ich keinen Punkt, ich weiß nicht, wer das war.
Devin Miles.
Devin Miles.
Mhm.
Warte mal, ich muss
mal... Gut, siehst du ihr daher. Google den mal, dann hast du sofort ein Bild.
Und ich meine, das mit den gut sitzenden Anzügen, das hat mal zumindest bis vor 5 Jahren bei dir gepasst. Und mit dem Schloss, da hast du zumindest drin gearbeitet.
Ja, habe ich auf jeden Fall auch, ja.
Ja.
Graue Haare habe ich noch nicht.
Ah ja, den kenne ich vom Sehen. Der hat früher, natürlich.
Ah, du bist, glaube ich, noch zu jung.
Aber er hat eine schicke Strickkrawatte da an.
Ja.
Die könntest du auch mal wieder tragen.
Die sind auch wieder in.
Ja.
Oder vielleicht auch schon wieder nicht mehr.
Du, aber wir sind eigentlich schon genau in der Zeit, weil da gab es ja so fantastische Serien damals. Ich habe jetzt zum Beispiel diese spannenden Serien, das waren noch so richtige Krimis damals. Wie zum Beispiel Mord ist ihr Hobby. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Jessica Fletcher, an diese Autorin, die aus Versehen in echte immer Mordfälle aufgelöst
hat,
erinnerst.
Hobby,
Mord ist ihr Hobby. Oder aber auch Hart aber herzlich. Das Millionärs-Ehepaar, die Harts, die auch Kriminalfälle lösen sollten. Und eine Serie, die so richtig trashig ist, war so ein bisschen die Cagney und Lacey. 2 Polizistinnen in New York, so in dem alten New York noch, was so richtig krass drauf war. Und da muss ich sagen, das war echt so das gute alte Serienfernsehen. Mhm. Und ich möchte total gerne von dir wissen, von diesen 3 Serien, sortiere sie doch bitte in die Reihenfolge mit der Anzahl der Folgen.
Oh, sagst du sie mir nochmal?
Ja, und zwar Mord ist ihr Hobby, Hart aber herzlich und Cagney und Lacey. Fangen wir mit der wenigsten Folgen an und arbeiten uns dann vor.
Also die wenigsten Folgen, würde ich sagen, gab es von, wie hieß nochmal das erste? Mord ist ihr Hobby.
Mhm.
Davon gab es die wenigsten Folgen.
Und dann?
Dann bin ich unsicher. Weil, Hart aber herzlich, das habe ich geliebt auch. Und das gab es auch ziemlich lange.
Mhm.
Aber Cagney und Lacey? Ich würde sagen, dann kommt Hart aber herzlich und dann Cagney und Lacey.
Nee. Ganz andersrum.
Ganz andersrum?
Die wenigsten Folgen kommen von Hart aber herzlich.
Echt?
Nämlich nur, in Anführungszeichen, 110 Folgen in 5 Staffeln.
Okay.
Dann Cagney und Lacey. Mhm. Mit 126 Folgen plus 4 Fernsehfilme. Und dann kommt Mord ist ihr Hobby mit 264 Folgen in 12 Staffeln. Krass, oder?
Okay.
Von 84 bis 96.
Das ist wirklich krass.
Ja.
Ich hätte das nicht gedacht, muss ich sagen. Ich mach mal weiter mit einer...
Toll war das damals. Ich glaube, wenn man die jetzt gucken würde, wie würde sich das wohl anfühlen, Herr Päder? Würden wir uns da total langweilen?
Wir würden uns total langweilen. Ich glaube, wir würden uns... mehr als langweilig.
Und Fremdschämen auch ein bisschen, das was man toll fand, oder?
Mm, vermutlich ja. Aber Hart aber herzlich fand ich schon hier, weil da Angela hieß sie, ne?
Ja.
Die war ja auch Journalistin.
Ja.
Ne? Da habe ich damals schon gedacht, die ist eigentlich auch die coolere von beiden. Er bringt das Geld ran und sie hat ein schönes Leben. Da habe ich gedacht, so will ich auch mal werden. Ist mir aber nicht so ganz gegeben.
Nicht so ganz, überhaupt nicht. Naja.
Ach, jetzt rede ich mich hier gerade um Kopf und Kragen. Lass uns über eine andere Serie sprechen. Ich bin ja ein bisschen auch tracky, ne? Ich habe mir mal ich habe mir auch mal so eine Tracky-Uniform bestellt. Da war ich noch nicht volljährig, da konnte man das noch nicht online machen. Da musste meine Mutter noch das Bestellformular.
Blau, gelb oder rot?
Rot.
Warum?
Weil ich sozusagen auf der Navigations- und Kommandoebene sozusagen.
Verstehe. Aber das sind ja schon Next Generation so ein
das
bisschen.
Ist ja, stimmt. Next Generation. Und darüber möchte ich auch mit dir sprechen. Oh. Und zwar, ich möchte gerne wissen, welche Star Trek-Serie 1993 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und dann in 176 Episoden ja, die Abenteuer von XY in fernen Galaxien erzählt hat. Über welche Star Trek Next Generation Serie rede ich?
Also, The Next Generation ist doch die, ja, eine, aber, die ja, zweite Serie.
Ja, okay, aber ich glaube, du hast... Next Generation Kosmos, da gab es ja noch mehrere.
Deep Space Nine.
Ah, das war zu einfach, ne?
Die Anzahl der Folgen, es waren nämlich ungefähr 5 oder 6 Staffeln, glaube ich.
7.
7?
Ja.
Ach stimmt, die letzte war so schlecht.
Ja, aber ich finde, dass das ja auch die höchst umstrittenste Serie eigentlich war. Ich fand die nachher total gut.
Genau, so irgendwie Staffel 5, so rund um Staffel 5, 4, 5 oder so, da war es richtig gut.
Da haben die diesen Traumschiff bekommen.
Ja, das war richtig gut. Und ich freue mich ja total übrigens, dass jetzt ja im Herbst eine neue Star Trek Serie startet bei Netflix.
Ah, geil. Oh,
ich freue mich darauf.
Ja.
So, das klang jetzt voll wie Schleichwerbung, ne? Es tut mir leid, ich habe kein
noch
Geld
Werbung
von Netflix
für Amazon
bekommen. Okay, das ist gut. Ich mache jetzt erstmal Werbung für den guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nämlich immer so das Vorabendfernsehen, ja? Das gute alte Vorabendfernsehen.
Machst du mich so zu leise?
Was? Du gehst immer woanders hin, Herr Pähler. Bleib doch mal am Mikro.
Ich mache einen Fehler, ich gehe vom Mikrofon weg.
Ja, das ist Radio für Anfänger, meine Damen und Herren. So, also ich habe hier schöne Serien, die ich unter Umständen mal aus Versehen in meiner Jugend geguckt habe. Mhm. Und ich möchte von dir wissen, ich möchte sie zeitlich sortiert bekommen, in welchem Jahr sie...
Boah. Ja, okay, mach mal.
...aufgehört hat. Nee, das geht... Ich merke gerade, das geht gar nicht.
Weil das ja wiederholt wird und so, ne?
Nee. Nein, doch, das geht. Wir machen das Anfangsjahr. Die erste Serie hatte 107 Folgen in 6 Staffeln und spielte in Berlin. Praxis Bülow-Bogen.
Ja.
Kennst du die?
Ja, kenne ich.
Ja?
Mit Günther Fitzmann.
Richtig. Und die andere Serie, das war so ein bisschen Baywatch der deutschen Hausfrau, Gegen den Wind.
Ah ja, sehr schön, mit Hardy Krüger Jr.
Richtig.
Und Ralf Bauer.
Richtig. Ja. 52 Folgen für Staffel. Warum kanntest du die, Herr Pähler?
Ah, ich weiß nicht. Habe ich zufällig reingesappt.
Ja. Genau. Und die nächste Serie ist die Florida Lady, in der ein notorischer Lebenskünstler mit dem Namen Tom, gespielt von Helmut Zierl, wir erinnern uns,
daran erinnere ich mich nicht mehr.
Das war so 94 bis 96, 21 Episoden in 2 Staffeln. Also nicht ganz so groß, aber es könnte sein, dass die allererste CD, die ich mal gekauft habe, der Soundtrack von dieser Serie war.
Okay.
Aber wir müssen da jetzt nicht drüber reden.
Was ist denn jetzt die Frage?
Achso, die Frage ist, sortiere diese Serien nach Anfangszeit. Waren sie die erste Folge im deutschen Fernsehen?
Guck mal, die Musik ist schon aus. Wie, also.
Warte, soll ich mal Musik hier haben? Mhm. Moment.
Also.
Wir haben noch 3 Themen heute Abend,
ja,
die wir unterbringen
wollen.
Ja, können
wir kommen. Also, ich sage mal so, als erstes Praxis Bülow-Bogen. Danach.
Richtig.
Gegen den Wind.
Ja.
Und dann Florida Lady.
Perfekt, Herr Pähler. Gegen den Wind und Florida Lady sind im gleichen Jahr gestartet. Okay. Von daher wäre es okay. Ein Punkt für dich. Herzlichen Glückwunsch.
Schön. Ich habe mich umentschieden. Ich frage dich doch nichts zu Amazon, weil ich wollte dich erst nach der neuen, ersten deutschsprachigen Amazon-Produktion mit Matthias Schweighöfer fragen. Mache ich aber
gut.
Nicht. Ich frage dich nach meiner, ich gebe es zu, wirklich Lieblingsserie, weil ich bin nicht nur ein Fan von Star Trek-Uniform.
Lass mich raten. Lass mich raten.
Ja?
Traumschiff.
Nein, so ähnlich.
Ach so.
Englisch. Love Boat.
Es lief früher immer in Sat.1.
Ja, es lief früher in Sat.1. Und ist, wenn man so Serien guckt als Kind, ja, dann identifiziert man sich ja auch immer mit jemandem, ne?
Darf ich das aus unserer WG-Zeit erzählen mit dem Kostüm? Nee, ne? Mit dem,
erzähl, was meinst
du? Mit dem Matrosen, mit deinem Matrosenanzug?
Als ich in einem weißen Matrosenanzug in Köln zum Karneval war? Oder was meinst du?
Ja, in Münster hattest du den auch mal nochmal an. Aber egal, frag mal die Frage.
Ich wollte dich fragen, mit welcher... Nein, das ist zu schwierig, aber kennst du die Besatzung vom Love Boat?
Nein.
Nein, okay. Dann muss ich es einfacher fragen. Okay, kennst du überhaupt einen von denen?
Nee, egal, ich kann mich da überhaupt nicht erinnern.
Okay, dann kannst du es nicht wissen. Dann frage ich dich aber tatsächlich, wann das Love Boat tatsächlich zum ersten Mal quasi in See gestochen ist. Wann quasi die Erstausstrahlung war.
1986.
Nein, da war das Ende.
Echt?
1977.
Wow. War das eigentlich die Vorlage fürs Traumschiff?
Ich glaube ja. Es ist ja, ich weiß nicht, Traumschiff gab es wann? Ich gucke das kurz nach. Da gibt es dieses schlaue System, das heißt
Internet?
Traumschiff.
Was sind die Traumschiff?
Traumschiff
Traumschiff-Surprise? Traumschiff-Affäre?
81. Also 4 Jahre danach.
Da lief das schon 4 Jahre sehr erfolgreich.
Aber überleg mal, seit 1981 ist die Serie immer noch am Start.
Ja.
Und wir haben schon über 77 Episoden.
So, bevor ich jetzt sage, dass ich in meinem früheren Leben so aussehen wollte wie Sascha Haen, frag mich noch eine Frage oder beende dieses Quiz. Ich weiß gar nicht, wie weit es ist.
Durfte ich keine Frage?
Doch, du darfst noch eine Frage stellen.
Ah, nee, ich hab ja, genau. So, also, und jetzt, ich finde, wir sollten auch noch über Sitcoms reden, weil Sitcoms haben ja eigentlich auch so ein bisschen unser Leben damals geprägt. Ich hatte 3 Sitcoms, die ich total gerne immer gesehen habe, nämlich Friends. Mhm. Ganz wichtig, 236 Folgen in 10 Staffeln. Hör mal, wer der hämmert. Mhm. Meine allererste Internetseite war eine Hör mal, wer der hämmert Fanseite, ja. mehrpower.de. Bevor ich noch mein eigenes Blog gestartet hatte, hatten wir damals schon, das war 2000, 2001, hatte ich 5000 Besucher am Tag. Das war der Hammer. Und, genau. Tooltime. Ja. Und Roseanne, auch eine schöne Sitcom. 88 bis 87 war die Serie. Mhm. Und ich möchte von dir wissen, sortiere bitte diese Serien nach der Anzahl der Folgen. Roseanne, Hör mal, wer der hämmert oder Friends. Alles Sitcoms, immer so 22 Minuten, über Jahre gab es die.
Ja, die gab es über Jahre, verdammte Axt. Hör mal, wer der hämmert hat am wenigsten.
Danach, Hör mal, wer der hämmert hat die am wenigsten, sagst du, okay.
Danach kommt Friends und danach kommt Roseanne. Roseanne gab es, glaube ich, ewig.
Peter, richtig gut, dafür kriegst du einen halben Punkt, weil Hör mal, wer der hämmert hatte 204 Folgen.
Ja.
Auch viel, ne?
Ja, ist auch viel.
Roseanne hatte 222 Folgen und Friends hatte 236 Folgen. Aber er war so gut gemacht, Herr Peter. Dafür gibt es einen Punkt. 2-1, du hast gewonnen.
Ja! Yeah!
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Was mit Medien, das lokale Medienmagazin?
Eine neue Woche bedeutet, es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe unserer Anti-Fake-News-Taskforce.
Yes.
Seit Anfang des Jahres beleuchten wir darin ja das Thema Falschnachrichten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil wir das Phänomen Fake News besser verstehen wollen.
Und bislang haben wir dabei vor allem immer uns so die politische Brille aufgesetzt. Dabei ging es zum Beispiel um die Frage, welchen Einfluss haben bewusst verbreitete Falschnachrichten auf Wahlergebnisse und politische Entscheidungen? Oder wie wirken sich tendenziöse und desinformierende Nachrichten auf die politische Willensbildung, die Meinungsvielfalt und auch die gesellschaftliche Diskussionskultur aus? Doch falsche Nachrichten, die werden ja nicht nur produziert, um damit Wahlen zu beeinflussen. Oft ist es auch einfach aus einem anderen Grund, dass es sie gibt. Zum Beispiel ganz schlicht darum, Geld durch Klicks zu verdienen. Stimmt's, Herr Peter?
Ja, stimmt.
Und das ist kein Einzelfall, sondern es gibt so ein richtiges Fake News System. Herr Peter, du bist auf ein ganzes Netzwerk aus Fake-Nachrichten-Webseiten gestoßen, die im großen Stil und auf ziemlich plumpe Art falsche Nachrichten über Prominente verbreiten, um damit Geld zu machen. Was steckt dahinter?
Ja, genau genommen bin ich darauf gestoßen, sondern das Medienportal BuzzFeed. Die US-Kollegen, die sind Ende letzten Jahres schon auf so eine Reihe von Promi-Fake-News gestoßen, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren und deren Inhalt mehr oder weniger auch immer der gleiche war. Und trotzdem haben diese Promi-Nachrichten sich in den sozialen Netzwerken zum Teil sehr schnell und auch sehr weit viral verbreitet, obwohl sie, wenn man mal nur ganz bisschen genauer hingeguckt hat, eigentlich überhaupt nicht stimmen konnten.
Okay, wie sieht dieses Prinzip aus?
Also das Rezept ist ziemlich simpel. Man nehme einen x-beliebigen Prominenten, zum Beispiel einen Hollywood-Schauspieler, und dazu dann irgendeine Stadt auf der Welt im Grunde. Und dann behauptet man, der Prominente, der würde genau in diese Stadt umziehen. Also machen wir mal ein Beispiel. Damit fing es auch an. Hollywood-Star Johnny Depp verlässt Los Angeles, um nach Pittsburgh zu ziehen. Ja, und wenn man diese schöne Schlagzeile schon mal hat, dann packt man da noch ein angebliches Zitat, so ist das Geschehen, von Depp dazu, indem er dann zum Beispiel die Gründe für seinen Umzugswunsch erklärt. Und dann konnte man da lesen, soll angeblich Johnny Depp gesagt haben, ich bin müde vom Lebensstil in Los Angeles und den falschen Leuten. Ich will lieber einen Ort voller authentischer, aufrechter Menschenleben. Ich war mal ein paar Mal in Pittsburgh und im Laufe der Jahre habe ich die Leute dort kennengelernt. Die verstellen sich nicht und so weiter und so fort. Also, da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man sowas liest, dass jetzt als Mensch aus Pittsburgh, dass man erstmal so denkt, so wow, da klicke ich mal eben drauf, gefällt mir und das teile ich mit meinen Freunden und fertig ist die Geschichte. Was man aber dann gar nicht weiß, wenn man das eben sich nicht weiter anguckt, diese ja sehr wohlwollenden, netten Sätze, aber im Grunde auch austauschbaren Sätze, die soll eben nicht nur Johnny Depp über Pittsburgh, sondern zum Beispiel auch Matthew McConaughey über Greenville in South Carolina oder Demi Lovato über Paris in Kalifornien gesagt haben. Und dann gibt es ganz, ganz ähnliche Berichte auch noch von Eminem, Ryan Gosling, Rihanna, Jim Carrey, Samuel Jackson, Justin Bieber, ganz viel, Brad Pitt, Vin Diesel, Leonardo DiCaprio. Ich weiß gar nicht, ob ich sie alle habe. Immer das gleiche Muster. Die ziehen kreuz und quer durch die USA, auch irgendwann nach Übersee, Europa.
Und wo wurden die denn veröffentlicht?
Ja, das ist im Grunde auch überall auf der Welt, wenn man so will, auf einer ganzen Reihe von Internetseiten, die man im Grunde wahrscheinlich fast noch nie gehört hat, jedenfalls die meisten von denen nicht, die aber wie seriöse Mediennachrichten erstmal aussehen, tatsächlich aber eigentlich im Grunde nur Fake News veröffentlichen, um Klicks zu generieren, um damit eben Geld zu machen. Die Meldung zum Beispiel über Johnny Depp und Matthew McConaughey hier, die liefen auf ein Portal, das hieß dailynews11.com oder auch ein weiteres Portal ist ky6news.com und insgesamt hat BuzzFeed, die haben ja sehr intensiv sozusagen recherchiert, 43 Webseiten gezählt, die sich manchmal wirklich nur in der Farbe sozusagen des WordPress-Templates im Grunde unterschieden haben. Ansonsten alles gleich, bis auf vielleicht noch eben die, wie gesagt, die Namen ausgetauscht. Die meisten Seiten sind inzwischen wieder offline, aber wenn man, ich habe so eine ganz beeindruckende Excel-Tabelle von BuzzFeed gesehen, insgesamt haben die 750 quasi Falschnachrichten dieses Stils gezählt und
tja.
Darunter war auch, ich weiß gar nicht, ob das richtig so heißt, aber ein Nachrichtenportal VTOE5news.com.
Das klingt so wie eine typische US-amerikanische ja, Nachrichten.
Auf jeden Fall ist News drin, das ist glaube ich total wichtig. News, dass das sozusagen schon in der Domain steht. Und das war die Seite, da ist diese Fake News, das ist jetzt keine typisch lokale Geschichte gewesen, die Fake News verbreitet worden, dass der Papst Franziskus so geschockt sei, über Hillary Clinton und dass er Donald Trump unterstützen wollte. Das ist ja auch eine Nachricht, die ist ziemlich rumgegangen. Über 1 Million Reaktionen bei Facebook. Also das ist so eines der Portale, was man so ein bisschen mehr schon kennt.
Finde ich sehr, sehr interessant und ich würde sagen, diesen Link zu diesem BuzzFeed-Artikel, den twittern wir
auf
euch gleich
Fall.
Noch.
Sehr spannend.
Unter twitter.com/wasmitmedien. Dann könnt ihr das nochmal nachlesen, auch zum Beispiel, was BuzzFeed herausgefunden hat, wer dahinter steckt, weil, Herr Perr, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr.
Nee, leider nicht.
Reichen wir nochmal nach. Mhm. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend hier mit uns bei D-Radio Wissen. Und gleich gibt es die Nachrichten mit Britta Wagner. Mein Name ist Herr Fiene.
Mein Name ist Herr Pähler.
Und wir hören uns dann kommenden Donnerstag wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.